Der Regenbogen mit seinen strahlenden Farben. Ein Phänomen, das die Menschheit schon immer fasziniert hat. Und künstlich hergestellte Regenbögen, Spektren, haben unser Verständnis des Universums und die Astronomie auf eine völlig neue Stufe gehoben. Darüber sprechen wir in dieser Folge. Astronomie am Kepler.
Herzlich willkommen zur 55. Folge von Astronomie am Kepler, dem Astro-Podcast des BRG Kepler Graz. Wir geben euch hier wieder einige Einblicke in den Astronomieunterricht in unserer Schule.
Mein Name ist Norbert Ziller und mein Team besteht wie immer aus den Schülerinnen und Schülern des Mehrschulenkurses Astronomie.
Heute sprechen wir wieder über die Methoden der Astronomie, und zwar, wie wir Informationen aus dem Licht bekommen, die Spektroskopie.
Aber davor sehen wir uns wieder an, was sich in der Weltraumforschung Neues getan hat.
Space News!
Und heute können wir über aktuelle Weltraumforschung aus Graz berichten. Wir haben ja ein großes, wichtiges Astronomieforschungsinstitut hier bei uns in der Stadt, das Institut für Weltraumforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und jemand, der schon einmal für uns am KTD einen Vortrag gehalten hat, nämlich der Martin Vollwerk, vielleicht kann sich wer erinnern, hat über die Mission zum Merkur gesprochen, über Baby Colombo, an der er auch beteiligt ist. Der hat jetzt gemeinsam mit seinem Chef Helmut Lammer und in einem internationalen Team eine Forschungsarbeit herausgebracht, die in ORF Science war, die in allen möglichen Medien berichtet worden ist. Veröffentlicht ist der Fachartikel in Astronomy and Astrophysics. Das ist die wichtigste europäische astronomische Fachzeitschrift. So, worum geht's? Es gibt neue Erkenntnisse über die Atmosphäre des Jupitermondes Io. Io, das ist ja dieser ganz extreme Mond, der innerste der vier großen Monde vom Jupiter. Und dadurch, dass der so nah am Jupiter ist und auf der anderen Seite einige der größten Monde unseres Sonnensystems, hat der ein bisschen eine kritische Position. Der hat das Problem, dass auf der einen Seite die Schwerkraft vom Jupiter an ihm zieht und auf der anderen Seite zieht die Schwerkraft der anderen Monde an ihm. Dadurch hat er Gezeiten, also sowas wie Ebbe und Flut, nur dass sich da jetzt nicht Wasser Io bewegt. Da gibt es ja kein flüssiges Wasser, so viel wir wissen, direkt auf Io. Das ist ein Gesteinskörper, sondern da wird das ganze Gestein um über 100 Meter herumgeschoben. Also der hat wirklich Steingezeiten. Und das sorgt über die Reibungshitze dafür, dass durch die Reibungshitze das Gestein aufschmilzt, unter der Oberfläche vom Io so richtige Magmaseen entstehen und Vulkane aufbrechen, und es gibt keinen Körper im ganzen Sonnensystem, der so viel vulkanische Aktivität hat. Der Io schmeißt durch diese extreme vulkanische Aktivität auch alle möglichen Stoffe so weit hinaus über seine Oberfläche, dass das Ganze eigentlich weggeschleudert wird vom Mond und so eine Art eigenen Ring bildet. Also da ist alles voll von dem Staub und von den Gasen und von den Bröckeln, die was vom Io weggeschleudert werden. Und das bietet eigentlich jetzt die Möglichkeit, dass man die auch irgendwie untersuchen könnte. Und so für die Größenordnung, wie viel wirft denn der Io da hinaus in die Atmosphäre, beziehungsweise in die Umlaufbahn vom Jupiter? Man schätzt, dass es eine Tonne Gas pro Sekunde ist. Also da geht ganz schön was weiter. Und ja, das Zeug, das kreist jetzt um den Jupiter oder versucht sich um den Jupiter zu kreisen, und sie haben eine völlig neue Methode gefunden, herauszufinden, was ist denn dieses Gas und dieser Staub, woraus besteht denn das? Und eigentlich haben sie Archivdaten verwendet. Das ist immer super, wenn wir Daten verwenden können, die es schon länger gibt, und die aber mit einer neuen Methode untersuchen können. Und zwar vor allem Daten von der Galileo-Mission. Die Daten sind wirklich schon alt. Galileo hat diese Daten zwischen 1995 und 2001 gesammelt. Und mit dem haben sie jetzt diese Verlustrate an Gas vom Io gemessen und bestimmt und eben nicht über das, was man vermuten würde. Es gibt ja so Instrumente, so Massenspektrometer zum Beispiel, wo man wirklich jetzt die Teilchen aufsammelt und analysieren kann. Und die haben ganz was anderes gemacht. Die haben sich die Daten vom Magnetometer angeschaut. Also eigentlich etwas, das nur Magnetfelder misst, beziehungsweise elektromagnetische Wellen auch messen kann, die durch Magnetfelder erzeugt werden oder durch Teilchen in Magnetfeldern erzeugt werden. Und das ist ein ganz spezieller Trick. Wie funktioniert das? Zuerst einmal, die Sonne hat ja ultraviolette Strahlung unter anderem und die kommt natürlich auch bis zum Jupiter. Und diese UV-Strahlung und außerdem diese hochenergetischen Teilchen, die ohnehin in der rund um den Jupiter herum da sind, die können Gas ionisieren. Das heißt, die Gase und auch der Staub, der da vom Io weggeschleudert wird, der wird eben durch die ganzen Teilchen, die schon da sind, rund um den Jupiter herum und durch die UV-Strahlung der Sonne noch einmal ionisiert. Die verlieren noch einmal ein Elektron und haben dann eine elektrische Ladung. Jetzt ist um den Jupiter herum ein ganz starkes Magnetfeld. Und wenn wir eine Ladung haben, die sich in einem Magnetfeld bewegt, wie kann sie denn die bewegen?
Also wenn ein elektrisch geladenes Teilchen so auf ein Magnetfeld kommt, dann wird es abgelenkt.
Genau, und das passiert genau diesen Ionen, die jetzt im Magnetfeld vom Jupiter sind, die beginnen abgelenkt zu werden und die kreisen so. Die machen also solche Kreisbewegungen, die Spiralen sozusagen, um die Magnetfeldlinien vom Jupiter herum. Jetzt haben wir, dadurch, dass sie sich drehen, eine Drehung ist eine beschleunigte Bewegung, weil ja die Richtung von der Bewegung sich dauernd ändert. Und wenn man eine Ladung beschleunigt, dann gibt sie Strahlung ab. Und diese Strahlung, die hängt jetzt ab, welcher Masse hat mein Teilchen und wie stark ist das Magnetfeld. Und es hängt davon ab, natürlich, welche Ladung das Teilchen hat. So, jetzt weiß man aber, gut, üblicherweise wird es nur einfach ionisiert. Also ich habe eine Plusladung. Wir wissen auch, wie stark das Magnetfeld vom Jupiter ist. Das kann man messen, genau mit dem Magnetometer. Und sie haben die Strahlung gemessen und die hängt jetzt dann praktisch das einzig Unbekannte, das wir haben, den wir dann rausrechnen können, das ist die Masse. Die haben über die Strahlung, diese sogenannte Zyklotronstrahlung nennt man die, oder Synchrotronstrahlung, über diese Strahlung haben sie bestimmen können, was das eigentlich für Stoffe sind, die sich da im Magnetfeld vom Jupiter herumdrehen. Was hat man entdeckt? Da war Schwefel. Na, das ist jetzt keine große Überraschung. Natürlich gibt's, wenn eine vulkanische Aktivität ist, jede Menge Schwefel, das kennen wir ja auch von der Erde. Es wurde auch Chlor und Kalium und Silizium entdeckt. Das war alles nicht neu. Neu war, dass man ein Element mit der Massenzahl 31 gefunden hat. Also 31 Teilchen im Kern. Und das hat man vorher noch nie gemessen. Und das ist auch was Besonderes. Es gibt nämlich nur einen einzigen stabilen Atomkern, der 31 Teilchen im Kern hat. Und das ist Phosphor. Und wenn es euch erinnert an unsere Exoplanetenfolge, die vorletzte Folge, die wir gehabt haben, Phosphor gehört zu den 6 Elementen, die die Grundbausteine für Leben, so wie wir es kennen, eigentlich sind. Ja? Schnaps, Kohlenstoff, Wasserstoff, Stickstoff, Sauerstoff, Phosphor und Schwefel. Und Phosphor ist von diesen 6 Elementen das seltenste. Und genau das hat man jetzt entdeckt. Das gibt es offenbar nicht nur auf Io, sondern Io schleudert das auch hinaus in den freien Raum im Jupiter. Und natürlich regnen diese Teilchen zum Teil auch auf die anderen Monde runter. Und auf den anderen Monden, zum Beispiel auf Europa, da gibt es ja, das ist ein Eismond und unter der Eiskruste, wissen wir, gibt es einen riesigen flüssigen Ozean. Und wenn irgendwie diese Stoffe, die jetzt da vom Io rausgeschleudert werden, über geologische Prozesse oder über, wie heißt denn das bei einem Mond, über seniologische Prozesse durchgearbeitet werden und in den Ozean reinkommen, dann haben wir in den Ozean genau die Mineralstoffe drinnen, die man braucht, damit Leben entstehen kann. Also es hat jetzt die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass wir im Jupiter-System auf den Jupiter-Monden eventuell mit Leben rechnen könnten. Und das ist doch ein ziemlich cooles Ergebnis. Coole Space News aus Grazer Forschung. Ziemlich bald nach der Erfindung der Fotografie, also 30 Jahre später, kam die nächste Erfindung oder Findung, die eine komplett neue Welt für die Astronomie aufgemacht hat und den Beginn einer neuen Ära eingeläutet hat, den Beginn der Astrophysik. Die hat es noch nicht gegeben vorher. Was zwei Leute gefunden haben und entwickelt haben, und zwar zwei Deutsche, hat wieder alles in der Astronomie verändert. Die beiden Leute, die kennt ihr möglicherweise vom Namen her aus ganz anderen Zusammenhängen. Das ist nämlich der Gustav Kirchhoff und der Robert Bunsen. Kirchhoff war ein Physiker, Bunsen war ein Chemiker. Woher kennt man den Bunsen?
Bunsenbrenner.
Der ist wirklich nach dem benannt. Woher kennt man Kirchhoff? Die meisten verbinden Kirchhoff nur mit Elektrizität. Die Kirchhoffschen Regeln beim Stromkreis, die Maschenregel und die Knotenregel, die jeder Schüler und jede Schülerin in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium zumindest einmal lernen muss, sonst versteht man die Stromkreise nicht. Aber Kirchhoff und Bunsen, die beiden, die haben etwas entwickelt, das heißt Spektroskopie. Spektren! Was ist denn das Spektrum?
Also Spektrum ist halt so, ich kann es nicht erklären, aber eher so eine Spannweite von einem gewissen Bereich von irgendwas, zum Beispiel das elektromagnetische Spektrum, das zeigt ja die gesamte Spannweite der elektromagnetischen Strahlung.
Und genau darum geht's. Also Licht hat verschiedene Farben, im weißen Licht sind viele Farben enthalten und das geht auch an dem Bereich weiter, wo wir es eigentlich nicht mehr sehen. Also im Infrarot können wir nicht sehen, aber da gibt es auch noch ein Spektrum und Ultraviolett können wir nicht mehr sehen, aber da gibt es auch noch ein Spektrum. Und die beiden haben eine Methode entwickelt, wie man diese Spektren eben sichtbar machen kann. Und dass diese Spektren durch verschiedene Eigenschaften der Elemente, also der Stoffe, aus denen Sterne bestehen, bestimmt werden. Dass also verschiedene Sterne Farben haben, beziehungsweise ein unterschiedliches Spektrum haben. Und man kann sogar aus diesen Spektrallinien, das sind so Lücken im Spektrum, herausfinden, aus welchem Material das Sterne bestehen. Und man hatte plötzlich ein Werkzeug in der Hand, mit dem man etwas machen konnte, wo man vorher geglaubt hat, das wird niemals möglich sein. Man kann die chemische Zusammensetzung von Dingen im Weltraum bestimmen. Man kann wieder nicht zu gering ansetzen, wie riesig diese Änderung ist. Hey, wir haben plötzlich Zugriff darauf, wie das Licht zu uns kommt, woraus das genau besteht. Man kann herausfinden, dass bestimmte Elemente, zum Beispiel Wasserstoff, hat ganz bestimmte Farben, ganz bestimmte Wellenlängen, in die es leuchtet. Und das kann ich erkennen. Ich weiß, wenn die Farben kommen, das muss der Wasserstoff ausgesendet haben. Oder umgekehrt, wenn Licht durch Wasserstoffwolken durchgegangen ist, dann schluckt der Wasserstoff diese Farben, nur genau diese bestimmten engen Farbbereiche und die fehlen dann. Dann habe ich ein sogenanntes Absorptionsspektrum. Und damit hat man ein Instrument plötzlich in der Hand gehabt, das so vielseitig ist und mit dem man so viel machen kann, dass das die Astronomie noch einmal revolutioniert hat.
Hat das was mit dem Hertzsprung-Russell-Diagramm zu tun?
Das hat was mit dem Hertzsprung-Russell-Diagramm zu tun. Denn das Hertzsprung-Russell-Diagramm sagt uns ja, auf einer Achse, wie heiß ist der Stern. Man sieht am Spektrum, aus dem Spektrum kann man ableiten, wie heiß der Stern ist. Und aus dem, wie breit die Spektrallinien sind, kann man ableiten, wie leuchtkräftig ist der Stern, wie viel Strahlung gibt er ab. Man kann also nur aus dem Spektrum ein Diagramm zeichnen, das uns ein Verhältnis sagt zwischen der Hitze des Sternes, also der Oberfläche, wo das Licht herkommt beim Stern, und wie leuchtkräftig ist er. Und damit kann man was darüber aussagen, wie groß ist der Stern und so weiter. Und also das war dann ein Ergebnis der Spektroskopie, das wieder uns plötzlich die Möglichkeit gegeben hat, zu verstehen, wie sich Sterne entwickeln. Das war auch komplett neu.
ist es mit den Spektren halt, dass die verschiedenen Stoffe anders leuchten, sieht man auch bei den Polarlichtern, oder dass da verschiedene Stoffe verschiedene Farben zeigen, oder?
Bei den Polarlichtern ist das Gleiche. Also das sind tatsächlich eben solche Farben, die im Spektrum sind. Oder ihr kennt es vielleicht aus Chemie, Flammenfärbung. Das funktioniert auch so.
Zur genaueren Spezifizierung kann man nur die Oberflächentemperatur oder kann man auch wirklich die Kerntemperatur aus diesem Diagramm her ableiten oder wahrscheinlich eher nur die Oberflächentemperatur?
Also da kriegst du nur die Oberflächentemperatur natürlich. Die Kerntemperatur, die kann man errechnen. Da hilft uns die Physik. Ja, es ist vereinfacht gesagt, ich kann messen, wie viel Strahlung kommt von einem Stern, dann kann ich ausrechnen, wie viel Strahlung gibt er insgesamt ab. Und wenn ich weiß, wie viel Strahlung der insgesamt abgibt, dann weiß ich, welche Energie im Stern erzeugt wird. Ich kann aus der Größe und der Masse errechnen, wie viel Druck da drinnen erzeugt und kann also den Druck der Schwerkraft und den Druck der Strahlung gegeneinander aufrechnen oder den Druck der Temperatur und über den Weg kann ich mal die Temperatur im Kern vom Stern ausrechnen. Ist gar nicht so schwer. Also vielleicht rechnen wir das einmal. Man braucht eigentlich nur mal rechnen und dividieren und quadrieren können und dann kann man das schon im Prinzip ausrechnen. Aber auf die Idee kommt man nicht so einfach. Es ist eine ziemlich coole Rechnung. Da kommen dann wirklich die 15 Millionen Grad raus, die es in der Mitte der Sonne gibt. So, also, wir haben eine Möglichkeit, die Elemente aus dem Licht zu bestimmen, das von einem Körper rausgeht, durch die Spektroskopie. Aber nicht nur das. Spektroskopie kann noch viel mehr. Wenn sich ein Stern von uns wegbewegt oder auf uns zubewegt, dann passiert nämlich was mit dem Spektrum. Ihr habt sicher schon mal gehört vom Doppler-Effekt, oder?
Also beim Doppler-Effekt geht es darum, wenn sich ein Objekt von einem wegbewegt, dann wird die Frequenz halt, wird die Wellenlänge in die Länge gezogen, das heißt Frequenz wird niedriger. Und wenn es auf einen zubewegt, wird es halt eben dann werden die Wellenberge kleiner, also die Frequenz wird höher. Und das wirkt sich dann im Weltraum eben auch auf die Rot- und Blauverschiebung aus. Wenn ein Objekt von sich wegbewegt, dann geht die Frequenz niedriger. Das ist dann eher ins Rötliche. Und wenn es auf einen zubewegt, dann wird die Frequenz kleiner und das ist dann eben die Blauverschiebung, weil es sich ins Bläuliche verschiebt.
Das war die Idee von einem Salzburger Wissenschaftler, Christian Doppler. Und der Christian Doppler ist zwar komplett falsch gelegen darin, was er erklären wollte. Der wollte so die Farben von Sternen erklären, warum manche Sterne blau sind und manche rot. Und das war natürlich völlig verfehlt. Er hat geglaubt, die Blauen, die fliegen alle auf uns zu und die Roten fliegen von uns weg und so kommen die Farben zustande. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Ja, aber er hatte mit dem grundsätzlichen Effekt, hatte er absolut recht. So funktioniert das Ganze. Übrigens, der Christian Doppler hat nur den optischen Doppler-Effekt sich überlegt und damit den Nagel auf den Kopf getroffen. Bei Schall wurde das erst viel später erfunden. Der Doppler-Effekt ist nicht das mit dem Folgetonhorn von der Rettung und so weiter, was meistens gesagt wird. Der eigentliche ursprüngliche Doppler-Effekt ist der mit dem Sternenlicht. Was passiert ist nicht, dass einfach ein Stern komplett rot wird oder komplett blau wird, aber diese Spektrallinien der Elemente, die werden alle verschoben. Und nachdem, um wie viel, dass die verschoben werden, kann ich sogar die Geschwindigkeit ausrechnen, wie schnell sich ein Stern von uns wegbewegt oder auf uns zubewegt. Das ist mittlerweile so stark ausgefeilt, dass man Geschwindigkeiten von ein paar Meter pro Sekunde, also Schrittgeschwindigkeit, rausrechnen kann. Ich kann damit messen, wenn ein Stern ein Beben hat, wenn es ein Sternbeben gibt, wenn der Stern wobbelt, da geht ein Teil vom Stern zu uns her und ein Teil von uns weg. Das kann ich mit diesem Doppler-Effekt aus den Spektren rausmessen. Oder ein Stern dreht sich ja. Das heißt, Teile vom Stern drehen sich zu uns und andere drehen sich weg. Das heißt, die kommen uns näher oder gehen von uns weg. Und das verschiebt ein bisschen durch den Doppler-Effekt das Spektrum. Und damit kann ich die Drehgeschwindigkeit vom Stern rausfinden. Ich kann so die Drehgeschwindigkeit von Galaxien rausfinden und so weiter. Also Spektren geben uns die Möglichkeit, über den Doppler-Effekt Geschwindigkeiten rauszurechnen, was eine irre coole Sache ist. Und da gibt es ja noch was anderes, die kosmische Rotverschiebung. Das ist jetzt nicht der Doppler-Effekt, aber der Weltraum dehnt sich aus und zieht die Lichtwellenlängen in die Länge. der dehnt jede Lichtwellenlänge. Wenn in einem Raumelement der Lichtwellenlänge ist, dann wird die mit dem Raum mitgedehnt. Und da wird alles in Richtung längere Wellenlängen verschoben. Das nennt man dann rot verschoben. Und das sieht man im Spektrum. Ich kann also über das Spektrum erkennen, dass sich das Universum ausdehnt. Und genau das hat Edwin Hubble, der Astronom, also nicht das Fernrohr Hubble, sondern der Astronom Hubble, eben herausgefunden. Je weiter Galaxie weg ist, desto mehr ist im Spektrum alles verschoben. Richtung längere Wellenlängen, Richtung Rot sozusagen. Ja. So, was noch? Magnetfeld auf der Sonne. Wenn ich wo ein Magnetfeld habe, dann teilen sich Spektrallinien in mehrere Linien auf. Aus einer Linie werden zwei oder drei, es hängt jetzt vom Magnetfeld ab. Und das nennt man den Zeeman-Effekt, den hat man im Labor schon gemessen. Und den hat man dann auf der Sonne gefunden. Da wusste man, hey, auf der Sonne gibt es Magnetfelder. Nur durchs Spektrum. Und eben über die Spektralklassen, Sterntemperaturen, Leuchtkraftklassen, eben das HR-Diagramm, das uns eben zeigt, wie sich Sterne entwickeln, wenn man ein Gesamtbild bekommt. Also die Spektroskopie gehört auch heute noch zu den wichtigsten Methoden, wie wir mit Fernrohren, eigentlich mit dem ganz normalen Licht, unglaublich viel über den Weltraum rausfinden können. Aus der Distanz, ohne dass wir hinfliegen müssen. Nur übers Licht, weil uns ein Spektrum so unglaublich viel Informationen gibt.
Man kann über den Doppler-Effekt auch Exoplaneten finden, weil dadurch, dass halt zum Beispiel beim ersten Exoplaneten, den man gefunden hat, das war ein sehr schwerer Planet, der nah an seinem Stern war, und dadurch, dass der halt um seinen Stern gekreist ist, sind im Endeffekt beide dann um ein gemeinsames Massenzentrum gekreist. Und dadurch hat sich auch der Stern ein bisschen bewegt, und das kann man halt mit dem Doppler-Effekt sehen.
Genau, weil der Stern manchmal ein bisschen zu uns hergezogen wird durch den Planeten und manchmal von uns weggezogen wird durch den Planeten. Man nennt es die Radialgeschwindigkeitsmethode. Also, ihr seht schon, es gibt noch weitere Beispiele, was man mit Spektren auch machen kann. Ja, bei dem Licht, das durch eine Atmosphäre von einem Exoplaneten durchgeht zum Beispiel, da bleiben einige Lichtwellenlängen hängen, die absorbiert werden, die geschluckt werden. Und dann kann ich bestimmen, woraus besteht die Atmosphäre dieses Planeten. Das geht auch bei Gaswolken, die durchgeleuchtet werden. Also Spektroskopie, Spektralanalyse ist so der nächste große, große Schritt gewesen. Und eigentlich erst ab da können wir reden von Astrophysik, dass also das über Astronomie hinausgegangen ist. Was gibt es denn da jetzt wirklich an berühmten Fernrohren, die wir heute so verwenden, die wichtig geworden sind in unserer modernen astronomischen Forschung? Halten wir uns gleich gar nicht mit Kleinigkeiten auf. Was ist denn so das größte Spiegelteleskop, das es momentan gibt auf der Welt?
Also im Moment ist es das Gran Telescopio Canarias auf La Palma. Es ist das nach seinem Spiegeldurchmesser größte optische Fernrohr der Welt.
Was kostet so ein Ding eigentlich?
Das Teleskop kostet 130 Millionen Euro, also sehr, sehr viel Geld.
Wer hat denn das gebaut?
Es wurde von einem spanischen Institut, das Institut de Astrofísica de Canarias, und durch ein mexikanisches Institut, National Autonomía de México, und durch das Institut National Astrophysica Optica y Astroconica, und die USA hat auch mitgemacht, und zur University of Florida. Und die haben das alle gebaut und finanziert.
Ja, es ist quasi unsere große Nordsternwarte. Fast alle wichtigen Teleskope stehen ja sonst eher im Süden oder auf der Südhalbkugel der Erde. Und es ist eines der allergrößten und wichtigsten Instrumente, die wir auf der Nordseite haben. Ist natürlich in Spanien, also die Kanarischen Inseln gehören ja zu Spanien, und deswegen haben wir da die spanischen Namen, die ein bisschen eben für uns mühseliger auszusprechen sind. Aber es ist zwar das größte Einzelteleskop, aber so in Summe gibt es ja größere Sachen. Ja, es gibt also sehr große Teleskope, die wir eher in Chile finden, oder?
Ja, da gibt es das Very Large Teleskop, so heißt das. Ich finde den Namen sehr unkreativ, aber...
Warum? Es ist sehr groß und ein Teleskop, also...
Ja, schon, aber trotzdem...
Zumindest sprechen.
Ja, jedenfalls dieses Very Large Teleskop, das steht in Chile und besteht eigentlich aus vier Teleskopen, die alle so einen 8,20 Meter Spiegel haben, und dann noch vier kleineren, die ungefähr 1 Meter Spiegel haben, die halt nur zum Unterstützen oder so da sind. Und mit denen, die sind halt da und schauen, und die gibt es aber auch ein System, dass man die alle zusammenschalten kann, und danach kann man noch ein extrem gutes Bild, kann man zum Beispiel bis zur 30. Magnitude, das ist so die Helligkeitseinheiten, die man die Sterne angibt, angeben, und das ist wirklich 4 Milliarden mal schwächer als alles, was man mit dem menschlichen Auge noch ohne Hilfsmittel wahrnehmen kann, also extrem, extrem nicht hell.
Also das Coole an dem Ding ist ja, dass man wirklich diese vier Fernrohre physisch zusammenschalten kann über Lichtleiter, über Glasfaserkabel wird da wirklich das Licht zusammengeleitet und man simuliert quasi ein viel, viel größeres Fernrohr damit. Und der Ort ist ja auch recht gut, wo die stehen. Die stehen ja in der chilenischen Wüste und dort hat man sehr trockene Bedingungen. Es ist sehr, sehr dunkel dort und es ist natürlich, hat man ein solches Gerät wohin gebaut, wo man also wirklich nur einen ganz optimalen Himmel hat. Aber in Zukunft sollen wir auch noch was Größeres bauen, oder?
VLT ist nur der Vorgänger zu dem ELT, das ist auch unkreativ und heißt Extremely Large Telescope.
Ja, aber ich glaube, das ist ja ganz anders gebaut.
Das spielt man normalerweise in einer ganz anderen Liga. Das hat einen einzelnen Spiegel als Hauptspiegel und dann vier weitere für Optikkorrekturen. Aktive Optiken sind das auch wieder. Das hat einen Hauptspiegel von 39 Meter Durchmesser. Das besteht aus fast 800 einzelnen Segmenten. Also der Hauptspiegel hat noch einen zweiten Spiegel, der das Licht dann halt auffängt, und einen ganz besonderen Spiegel auch verbaut. Dieser ist extrem dünn und kann sich mit 1000 Hertz anpassen, um die Luftverwirbelungen auszugleichen. Weil bei so einer unglaublich großen Fläche wäre die Luft, wird das Ganze sinnlos sein, wenn die ganze Luft dort die ganze Zeit die Optik verzerrt, alles hier und da verwabert ist.
Also diese Effekte, die wir über einer Kerzenflamme sehen, dass so quasi sich so Wärmeschlieren bilden. Und das kann so ein Spiegel, der kann 100 Mal pro Sekunde schwingen, 100 Hertz, Wahnsinn. 1000 Hertz?
Mit 1000 Hertz kann sich, mit 5000 Aktuatoren hat das, also an 5000 Stellen verteilt, kann sich 1000 Mal pro Sekunde bewegen und ausgleichen das Ganze.
Ich freue mich schon so drauf, und wie denn das Ding fertig werden?
Das Ding soll knapp vor 2030 im März 2029 fertig sein.
Okay, also müssen wir noch 3-4 Jahre warten und wird es wahrscheinlich bis zu den wissenschaftlichen Daten noch länger dauern. Das ist, glaube ich, dann das größte Monster, das wir auf der Erde haben. Wir haben aber auch Fernrohre im Weltraum. Hat wer ein nettes Beispiel für ein Weltraumteleskop? Das soll ja im September heuer ein ziemlich cooles Ding in die Erdumlaufbahn geschickt werden.
Ja, es heißt der Nancy Grace Roman Telescope. Es wird auch der Roman Space Telescope genannt oder RST als Abkürzung. Es wurde schon im Jahr 2011 und 12 entworfen als der allererste Design. Aber nach langen Untersuchungen hat man sich entschieden für die heutige Version mit einem Hauptspiegel, der 2,4 Metern Durchmesser hat, also so viel wie die Hubble Space Telescope, aber eben wiegt circa ein Viertel so viel wie der Hubble Space Telescope. Es hat auch eine Kamera von 228 Megapixeln. Und zum Vergleich hat der normale Handykamera nur 54 Megapixeln.
Ja, auch nur die neueren. Und ich glaube, die Pixel sind auch viel größer. Also das hat natürlich eine ganz besondere Kamera. Ah, zu den Pixeln?
Also bei Pixeln ist ganz wichtig die Qualität von Pixeln. Das nennt man Pixel Pitch. Und jeder Pixel, es ist egal, wenn man so zum Beispiel bei manchen Handykameras haben 200 Megapixel, die sind aber komplett wertlos, weil man so viele Pixel hat, die nicht sonderlich viel Licht bekommen. Das ist, man kann sich so vorstellen, man hat größere Eimer und kleine Becher. Das Resultat ist effektiv das gleiche, nur dass bei den Bechern dann noch mehr verloren geht.
Man sieht schon, auch bei diesen Weltraumteleskopen kommt man nicht am Thema Fotografie vorbei und was die können. Das Nancy Grace Roman Teleskop hat ja noch eine besondere Geschichte dahinter. Das war eigentlich für ganz andere Zwecke gedacht, nämlich es war eigentlich ein Militärteleskop. Das hätte also Spionageaktivitäten haben sollen, also nicht wegschauen in die Tiefen des Weltraums, sondern eigentlich auf der Erde runter. Und das amerikanische Militär hat aber das Projekt eingestampft und es ist tatsächlich irgendwo sozusagen im Keller herumgelegen, in einem Lagerraum. Und als die Astronomen verzweifelt diese Art von Teleskop projektiert haben, mit so einem riesen Gesichtsfeld und einem guten Spiegel, dann haben sie den Tipp vom Geheimdienst bekommen. Und es ist tatsächlich also eigentlich ein militärisches Geheimdienstteleskop, das jetzt in den sinnvolleren Dienst der Astronomie gestellt wird. Und Weltraumteleskope gibt es auch viel mehr. Natürlich das das berühmteste und das am längsten im Einsatz ist das Hubble-Weltraumteleskop. Da gibt's noch Gaia, dieses Teleskop der Europäer, das quasi fast 2 Milliarden Sterne vermessen hat, da haben wir eine eigene Folge dazu gemacht. Dann die ganzen Teleskope, die Exoplaneten finden und gefunden haben, wie Corot, Tess, Cheops, Kepler, die berühmte Kepler-Mission und was jetzt auch bald starten wird, die Plato-Mission, arbeiten alle mit ganz normalem sichtbaren Licht übrigens. Also auch die Weltraumteleskope spielen natürlich eine große Rolle. So, alles, was wir heute erzählt haben, waren jetzt Sachen, wo es um sichtbares Licht geht. Aber das war noch nicht alles. In den nächsten Folgen werden wir darüber reden, was es denn sonst noch an verschiedenen Strahlungen im Weltraum gibt, mit dem wir das Weltraum untersuchen können. Also der Werkzeugkasten ist noch immer gut gefüllt und deswegen müssen wir uns auch in den nächsten Folgen noch eingehender über die Dinge unterhalten. Wir haben noch viel coole Schraubenzieher in unserer astronomischen Toolbox. Ich habe ja am Ende unserer letzten Folge gesagt, wir würden uns immer über Post von unseren Hörerinnen und Hörern freuen und wir bekommen leider so wenig. Und postwendend habe ich vor kurzem ein Mail in unserem Postfach gefunden von einem begeisterten Hörer von uns. Der schreibt uns, und zwar der Dr. Florian Diehl aus Freudenstadt. Freudenstadt, das ist ein Ort im Schwarzwald. Das ist so zwischen Stuttgart und Straßburg, also ganz im Südwesten von Deutschland. Übrigens etwa eine Autostunde von Weilderstadt entfernt. Weilderstadt, da wurde der Johannes Kepler geboren. Also Grüße in den Schwarzwald. Und der schreibt uns: Hallo, liebe Keplerianer. Lieben Dank für euren tollen Podcast. Ich höre ihn immer sehr gerne, wenn ich durch den Nordschwarzwald zur Arbeit radle. Ich unterrichte selbst Astronomie für Grundschüler und euer Podcast gibt mir sehr viele Ideen für meinen eigenen Unterricht. Danke auch dafür. Und der Dr. Diehl hat auch ein paar Fragen an uns. Und zwar haben wir das letzte Mal erwähnt, dass wir einen 10-Zoll Dobson haben. Ich habe ihn übrigens gerade da hinten im Raum aufgebaut. Und ihn würde interessieren, was beobachten wir eigentlich mit unserem Fernrohr, mit unseren Fernrohren?
Ja, die mobilen Geräte verwenden wir auf unseren Astro-Treffen, dem ITT und dem KTT, zweimal im Jahr. Und darüber beobachten wir dann verschiedene Nebel, Galaxien oder Planeten. Und man kann darüber auch aufnehmen. Ich persönlich tue lieber aufnehmen.
Aber zum Aufnehmen braucht man nicht unbedingt den 10-Zoll Dobson. Das ist eher ja ein Gerät, das man ja händisch bewegen muss. Also unser Fernrohr mit den ja 25 cm Spiegeldurchmesser, das macht schon wirklich Spaß. Aber das nehmen wir ja in die Hand und führen es ja von Hand weiter. Und ja, was sind denn so Highlights, die man mit so einem Gerät besonders gut sehen kann?
Diverse Nebel eher, oder? Also
ja, also das ist Gasnebel, den wir beobachten können. So Dinge wie der Omega-Nebel, der Adler-Nebel, der Schwanennebel, diese Dinge natürlich, Sternhaufen und Kugelsternhaufen, die kommen sehr gut in einem so großen Fernrohr. Und im Frühjahr, also jetzt beim KTT, wir nehmen das kurz vorm KTT auf, da sind natürlich jetzt die Galaxien angezählt. Wir haben ja da Galaxienzeit, da können wir uns also durchgustieren durch die ganzen Galaxien im Virgo-Galaxienhaufen, im Koma-Galaxienhaufen, die Galaxien im großen Bär, die Galaxien im Löwen. Also das wird so das Hauptarbeitsgebiet so in den nächsten Nächten sein, die wir am kommenden Wochenende von unserem Aufnahmezeitpunkt aus gesehen hier beobachten werden. Wenn ihr das hört, könnt ihr wahrscheinlich schon Bilder sehen, die wir beim KTT aufgenommen haben. Das heißt, wenn wir gutes Wetter hatten, schaut bitte auf unseren Foto-Account, der ist in unseren Shownotes verlinkt und da findet ihr sicher einige Bilder, die wir vom Treffen aufgenommen haben. Gut, Florian Diehl hat noch mehr Fragen an uns und zwar, oder besser gesagt, er hat Wünsche an uns. Er hätte gern, dass wir so, was haben wir denn am Himmel gesehen oder was haben wir aufgenommen, dass wir ein bisschen darüber erzählen, was wir selber praktisch am Himmel gesehen und gemacht und aufgenommen haben. können wir gern machen. Das ist immer ein bisschen wetterabhängig natürlich, wie viel wir auf der Sternwarte machen können. In nächster Zeit wird da nicht viel kommen, natürlich vom Teleskoptreffen, da können wir beobachten. Aber unsere Kurszeit ist ja am Mittwochabend und mittlerweile haben wir Sommerzeit. Da ist es eben schon hell, da werden jetzt keine großen Beobachtungsberichte mehr von uns kommen. Mit einer Ausnahme, wir kriegen ja ein neues Sonnenteleskop, einen Akuta Elite Phoenix. An dieser Stelle Dankeschön unserem Elternverein, der uns das ermöglicht. Und da wird es sicher ein paar coole Berichte und Bilder von der Sonne geben, die wir jetzt in Zukunft aufnehmen werden können, wie wir es vorher noch nie konnten. Ja, wir hatten das letzte Mal angekündigt, dass wir uns nicht nur damit beschäftigen, wie wir freiäugig und mit Fernrohren und über das Mittel der Fotografie den Himmel erkunden, sondern in den nächsten Folgen reden werden, welche Methoden es sonst noch gibt. Der Dr. Florian Diehl hat uns hier vorgeschlagen, er hätte zwei Ideen, worüber wir reden könnten. Und das eine ist das, worüber wir in dieser Folge ja schon gesprochen haben, nämlich die Spektroskopie. Also, lieber Florian Diehl, wir haben, ohne es zu wissen, von vornherein schon deinen Wunsch erfüllt, haben das schon aufgenommen, bevor du deinen Brief an uns geschrieben hast. Er hat aber noch eine tolle Information über die Entstehung der Spektroskopie mitgeschickt, die ich so noch nicht kannte. Denn wie ich habe nicht erzählt, wir haben nicht darüber gesprochen, das letzte Mal, wie denn diese Spektroskopie, wie diese Idee mit der Spektroskopie überhaupt entstanden ist. Und zwar geht es da um Josef Fraunhofer. Manche kennen vielleicht den Namen von den Fraunhofer-Linien, diese schwarzen Linien im Sonnenspektrum. Fraunhofer war einer der ersten, die entdeckt hat, die gesehen hat, dass man, wenn man das Licht der Sonne in seine Farben zerlegt, also wenn man das Sonnenlicht durch ein Prisma durchsieht und speziell noch ein Beobachtungsmittel hat, ein Spalt oder ein Gitter, dass hier das weiße Licht in Farben zerlegt wird. Aber nicht nur Farben zu sehen sind, sondern auch so schwarze Striche, dass solche Lücken in diesem Spektrum drinnen sind. Wir wissen heute, dass das eben dadurch entsteht, dass das Licht von der Sonne zum Teil von der Sonnenatmosphäre wieder geschluckt wird, aber nur ganz bestimmte Teile des Spektrums, nur ganz bestimmte Teile der Farben, nämlich eben die Sachen, die eben bestimmte Elemente schlucken können. Und aus diesen fehlenden Farben, aus diesem Absorptionsspektrum, können wir wieder schließen, welche Elemente gibt es auf der Sonne. Also bestimmte Linien können zum Wasserstoff und andere zum Sauerstoff oder zum Kohlenstoff oder zum Eisen. Über diese Fraunhofer-Linien hat man später, durch das, worüber wir geredet haben, die entwickelte Spektroskopie von Kirchhoff und Bunsen herausfinden können, woraus die Sonne besteht. Das alles wusste Josef Fraunhofer noch nicht. Josef Fraunhofer war aber ein ganz genialer Linsenschleifer. Der hat in seiner Zeit die allerbesten Linsenfernrohre gefertigt und der hat die Fraunhofer-Linien ganz anders verwendet. Der hat die dazu verwendet, um möglichst gute Linsen zu schleifen. Und zwar geht das so, man hat damals die Achromaten entwickelt. Das heißt, man hat nicht nur eine Linse verwendet, die einen großen Farbfehler hat, wo also jede Farbe anders gebrochen wird, sondern man hat zwei Linsen miteinander verbunden, sodass dieser Farbfehler minimiert wird. Er hat sich gedacht, wenn ich da jetzt auf die Sonne schaue und so viele schwarze Linien habe in diesem Spektrum, dann kann ich ja diese Linien, das ist wie so ein Raster, das ist wie ein Muster, als ob ich so quasi lauter Markierungen im Spektrum hätte und ich kann immer schauen, wo sind diese Markierungen, wo sind gerade welche schwarzen Linien und die müssen an bestimmten Stellen sein, wenn meine Linse gut ist. Und er hat quasi beim Linsenschleifen immer wieder kontrolliert, wie werden ihm die Fraunhofer-Linien angezeigt, diese schwarzen Linien im Sonnenspektrum, und hat es quasi als Mittel dazu verwendet, möglichst gute Linsen zu schleifen. Das war so quasi sein Kontrollbild. Und so hat er als Nebenprodukt, mehr oder minder, die wissenschaftliche Spektroskopie miterfunden. Also der hat die Spektren gar nicht ausgewertet oder sich keine großen Gedanken gemacht, was das eigentlich ist, sondern hat es einfach als Messkontrolle für die Qualität seiner Linsen verwendet. Danke an Florian Diehl für diesen coolen Hinweis. Übrigens ganz in der Nähe von seinem Wohnort von Freudenstadt ist ja die Stadt Straßburg. Und in Straßburg gibt es die allerälteste Datenbank für astronomische Daten, die jemals online gegangen ist, nämlich das CDS oder ZDS, denn es ist eigentlich französisch, das Centre des Données Astronomiques, also das Zentrum, die astronomische Datenbank, Zentrum der astronomischen Daten. Es ist eine Metadatenbank, in der seit vielen Jahrzehnten astronomische Objekte die Daten gesammelt werden, Größe, Helligkeit, Position und so weiter. Und es ist schon ewig lang für Amateurastronomen sogar abrufbar. Begonnen hat das ganze Projekt schon in den 60er Jahren, aber der wichtigste Teil, nämlich SIMBAD, ist seit 1981 online. SIMBAD, es ist natürlich wieder mal ein Akronym, Set of Identifications, Measurements and Bibliography for Astronomical Data, SIMBAD. Und lange vor dem Internet war es dadurch möglich, online Daten für astronomische Objekte einzugeben bzw. abrufen zu können. Und das ist immer noch eine der im Hintergrund wichtigsten Datenbanken für die Astronomie. Danke für den Hinweis. Wir würden uns freuen, wenn wir öfter Rückmeldungen zu erhaltener Post bekommen würden. Also, wenn euch unser Podcast gefällt oder auch nicht, schreibt uns, stellt eure Fragen, stellt eure Themenvorschläge und wir werden das gern in unseren Podcast-Folgen behandeln. Was wir das letzte Mal nicht geschafft haben, können wir aber heute behandeln. Es wird endlich wieder mal Zeit für unser Astrolexikon.
Das Kepler Astrolexikon.
So, der Johnny ist heute unsere Glücksfee, der Ziehbeauftragte für das Astrolexikon. Schauen wir mal.
Warte, dieser Moment muss gefilmt werden, bevor du machst das.
Ja, wir sind leider kein Videopodcast.
Ja doch, aber er filmt das. Da auf Video, komm, das ist ein legendärer Moment. Filmst du schon?
Sollen wir ein Foto in die Shownotes geben?
Cepheiden.
Cepheiden. Ha, komisches Wort, oder? Cepheiden. Sollen das sein? So, kleiner Tipp, es gibt ein Sternbild, das ist der Cepheus. Und es gibt in diesem Sternbild Cepheus einen Stern, Delta Cephei. Also das sind ja Alpha, Beta, Gamma, Delta, nach in Helligkeiten so durchbuchstabiert mit griechischen Buchstaben. Es ist also die Bayer-Klassifikation von Sternen. Und dieser Delta Cephei, der hat eine ganz besondere Eigenschaft. Eine Eigenschaft, die ganz extrem wichtig geworden ist für die Astronomie. Nämlich, der wird gleichmäßig innerhalb von einigen Tagen heller und dunkler und heller und dunkler und heller und dunkler. Der ändert immer seine Helligkeit. Es gibt viele Sterne, die so periodisch mehr oder minder gleichmäßig ihre Helligkeit ändern. Und da gibt es ganz verschiedene Prozesse, warum das passiert. Und also das Ärgste dabei ist natürlich eine Supernova. Da wird ein Stern einmal hell und dann ist er weg. Aber das wird bei den veränderlichen Sternen meint man meistens was anderes. Es gibt so Sterne, die in gewissen Lebensphasen pulsieren. Die dehnen sich aus, sind dann größer und ziehen sich wieder zusammen. Das hat mit den Kernreaktionen zu tun, mit dem sogenannten Kappa-Prozess. Wer das genauer wissen will, wie das funktioniert, es gibt ein wunderbares Video von Urknallwäldern und das Leben zum Kappa-Mechanismus. Ich glaube, das heißt ich weiß den genauen Titel nicht, die muss ich mal raussuchen. Das findet man online unter dem YouTube-Kanal Urknallwäldern und das Leben, da wird das genauer erklärt. Im Prinzip ist aber die Folge, also das hat was mit der Strahlung vom Kern des Sterns zu tun oder wie durchsichtig eine bestimmte Zone im Stern ist. Manchmal kann die Strahlung den Stern von innen heraus anschieben, dann wird er größer, kühlt aber dadurch ein bisschen aus und dann wird diese Schicht ein bisschen durchlässiger, die Strahlung geht durch und wenn die Strahlung durchgeht, ist weniger Druck da von innen und dann sackt der Stern wieder ein bisschen zusammen. Und dann wird das wieder optisch dichter, die sogenannte Opazität steigt und dann dehnt sich es wieder aus. Und etwas gegen das, was man erwarten würde, ist, man würde irgendwie automatisch annehmen, wenn er größer ist hat er mehr Oberfläche und ist heller, und wenn er kleiner ist, hat er weniger Oberfläche, ist dunkler. Witzigerweise ist es fast genau umgekehrt. Wenn so ein Cepheid größer ist, ist er so viel kühler, dass er in Summe weniger Energie abgibt, also weniger hell ist. Und wenn er kleiner ist, ist er so viel heißer, dass er heller ist. Also er ist tatsächlich so ganz in der Nähe von dem Punkt, wo er am kleinsten ist, am hellsten. So, warum sind die Cepheiden so wichtig? Die pulsieren nicht irgendwie, sondern die Pulsation, wie lange also die Zeit zwischen Großwerden, Kleinwerden dauert, hängt davon ab, wie leuchtkräftig sie sind. Je leuchtkräftiger sie absolut sind, desto länger dauert diese Pulsationsphase. Und diese Pulsationsphase ist ganz charakteristisch. Eine Astronomin, Henrietta Leavitt, eine der Harvard-Computers, die hat diesen Mechanismus entdeckt. Die Harvard-Computers waren eigentlich Rechnerinnen. Also es waren keine Maschinen, diese Computer, sondern wir haben es sicher schon einmal besprochen, das waren Frauen, die die Rechnungen durchgeführt haben in Harvard. Ziemlich komplizierte, aufwendige, mühsame Rechnungen, und man hat dafür wahnsinnig gern Frauen angestellt in Harvard. Aus zwei Gründen. Erstens, die konnten super rechnen. Zweitens, man hat denen nur knapp die Hälfte von den Männern bezahlt. Die waren billig und waren eigentlich nur zum Rechnen da, haben sich natürlich aber auch Gedanken gemacht, was sie da rechnen. Und Henrietta Leavitt ist eben draufgekommen, dass es einen Zusammenhang zwischen der Leuchtkraft eines solchen Cepheiden und dieser Periodendauer gibt. Wie lange dauert es eben von hellster, also der hellste Zeitpunkt dieses Sterns und am wenigsten hellste. Und dieser Zusammenhang, den die Henrietta Leavitt entdeckt hat, die hat dann Edwin Hubble verwendet, um die Entfernung zum Beispiel zur Andromeda-Galaxie zu berechnen oder die Entfernung zu den anderen Galaxien. Das war die erste und beste, auch heute noch eine der besten Methoden, wie wir ganz riesige Entfernungen von vielen Millionen Lichtjahren messen können. Also das haben wir Henrietta Leavitt zu verdanken. Und das ist das, warum diese Cepheiden so extrem wichtig für die Astronomie geworden sind.
Und das war sie nun, die 55. Folge von Astronomie an Kepler.
Und wir freuen uns wieder, dass du uns zugehört hast. Und wenn es dir gefallen hat, erzähl von unserem Podcast. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, vor allem wenn sie uns schreiben. Schreib uns einen freundlichen Kommentar, wenn es dir gefallen hat. Wir sind da zum Beispiel auf YouTube, da kann man Kommentare schreiben. Man kann auch direkt bei unserem Hoster, bei Podigy, Kommentare schreiben. Oder auch auf unseren Social-Media-Accounts, wo wir sind. Uns findest du ja als Kepler-Sternwarte, zum Beispiel auf Instagram. Du findest uns auch auf Threads oder auf Blue Sky. Überall dort freuen wir uns über Kommentare. Wenn du uns auf Spotify hörst, freuen wir uns ganz besonders über gute Bewertungen und auch Kommentare. Das führt dazu, dass wir den Algorithmen öfter vorgeschlagen werden und dann können mehr Leute diesen Podcast finden und damit auch hören.
Weiteres Material zu den Themen unserer Folgen findest du auf unserer Website www.keplersternwarte.at unter dem Menüpunkt Podcast. Kommentare, Fragen und Themenwünsche kannst du uns auch gern via E-Mail senden an keplersternwarte@gmail.com.
Verpasst nicht unsere nächste Folge, in der es natürlich um unser siebtes KTT, das siebte Kepler-Teleskop-Treffen gehen wird und wie es uns dort ergangen ist. Damit also, bis zum nächsten Mal bei
Astronomie am Kepler.